Hi Diana, wenn wir beide die Themenplanung machen, dann sprechen wir immer wieder darüber, wie schmal der Grat ist, auch bei der Themenauswahl zwischen so einer gesunden Selbstfürsorge und Selbstoptimierung, zwischen gesund alt werden und so einem Jugendwahn, den wir nicht postulieren wollen. Heute spreche ich mit einer Frau, die auch auf einem schmalen Grat wandelt, nämlich dem zwischen Leben und Tod. Und die zwar einerseits jeden Tag etwas für ihre Gesundheit tut, die aber trotzdem weiß, dass wir nur sehr begrenzt Einfluss auf das Schicksal haben und weil ihr Schicksal ein ganz besonderes ist, einen ganz und gar anderen Blick auf das Thema Altern hat als wir, die wir uns insgeheim irgendwie alle für unsterblich halten. Hör bitte gerne rein. Ich finde es ein richtig schönes Gespräch geworden.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Katja Lewina. In Russland geboren, kam sie im Alter von 6 Jahren nach Deutschland, wo sie lange darum kämpfen musste, ihren Platz und ihre Stimme zu finden. Aber als das einmal geschehen war, war sie gefühlt unstoppable. Heute ist sie Journalistin und Autorin und hat schon so manches Tabu mit Arschbombe zerschmettert. In ihren Büchern Sie hat Bock, Bock und Ex schrieb sie über weibliche Lust und Liebe, und sie schrieb nicht nur darüber, sie hat's auch getan, das Leben und die Liebe zur Gänze auszukosten. Dann starb völlig unvermittelt ihr 7-jähriger Sohn in ihren Armen. Es folgten ein tiefer, unbeschreiblicher Schock und dann noch einer, über den wir noch sprechen werden. Und dann schrieb Katja Lewina wieder ein Buch. Was ist schon für immer, heißt es. Und es ist ein Plädoyer fürs Leben. Willkommen, Katja.
Hi.
Danke, nach einer Lesung in Hamburg, hier sehen wir uns, was total schön ist und für mich ein ganz seltenes Glück, tatsächlich gegenüber zu sitzen von den InterviewpartnerInnen. Also tausend Dank fürs Kommen. Wir wollen über das Leben sprechen, aber wir kommen ja nun in diesem Falle an dem Tod nicht vorbei. Deswegen mal zuerst die Frage, ich habe den zweiten Schock angesprochen nach dem Tod deines Sohnes. Worin bestand der?
Ja, der kam tatsächlich noch on top mit einer wahnsinnigen Wucht, nämlich wurde bei mir eine Herzerkrankung diagnostiziert, die dafür hätte sorgen können, dass auch ich schon in jedem Moment meines Lebens hätte einfach tot umfallen können. Also das ist eine Herzmuskelerkrankung, die sich ganz oft tatsächlich erst durch den plötzlichen Herztod bemerkbar macht. Das heißt, man lebt ein völlig normales Leben und bums, das war's. Das ist eine genetische Geschichte. Mein Sohn war auch davon betroffen, aber ich eben auch. Und dann ging es plötzlich nicht mehr nur um die Trauer, um das eigene Kind, sondern da waren mit einem Mal noch ganz andere Themen auf dem Plan und eine wahnsinnige Angst von, okay, und wer ist jetzt eigentlich dran mit Sterben? Denn dadurch, dass es eben eine genetische Geschichte ist, war total klar, da werde wahrscheinlich nicht nur ich noch von betroffen sein, sondern auch noch viele andere Angehörige meiner Familie. Und das war ein unglaublicher Hammer. Und ich war in der Zeit auch wahnsinnig wütend auf das Schicksal irgendwie. Lustigerweise war ich noch wütender auf diese Diagnose und diese Erkrankung als auf den Tod meines Sohnes, weil ich eigentlich diese Zeit ja hätte nutzen können wollen für die Trauer und für das bei meinem Sohn sein und für diesen Abschied. Aber da mischte sich eben noch diese andere sehr, sehr aktuelle Angst um das Leben von anderen Menschen, unter anderem eben auch von mir selber, mit rein. Und das war etwas, das total schwer war zu vereinbaren.
Eine unglaubliche Gleichzeitigkeit, ne? Ja.
Ja.
Was musste dann getan werden, also rein medizinisch, damit du so ein bisschen aus der Gefahr bist? Oder konnte da überhaupt was getan werden?
Tatsächlich kann man gegen diese Erkrankung wirklich nichts machen. Also man weiß auch nicht, wie sie verlaufen wird. Bei dem einen ist es so und bei der anderen ist es anders. Das heißt, es gibt keine so richtige Prognose. Was es aber dann gab für mich, war die Implantation eines Defibrillators, weil mein Herz schon, das konnte man dann später sehen im MRT, ziemlich in Mitleidenschaft gezogen war. Also die Erkrankung war schon sehr weit fortgeschritten. Ich hatte wahnsinniges Glück.
Sie schreitet fort.
Okay. Und es wird auch immer mehr im Laufe des Lebens. Ich hatte wahnsinniges Glück, dass mir bis dahin nichts passiert ist, weil mit dem, wie mein Herz da schon aussah, hätte das lange der Fall gewesen sein können. Mhm. So, und dieser Defibrillator, der gibt mir ein wahnsinnig gutes Gefühl. Ich weiß, der ist da, der schockt in dem Moment, wo mein
Herz... Das sind die Dinge,
Herz,
die man kennt. Ne?
Das kennt man also aus dem Fernsehen halt oder aus dem,
ja,
Film.
Oh Gott, okay.
Da werden einem dann diese Teile an die Brust gehalten und so ein Schock geht durch den Körper. Und so sieht es eigentlich auch aus, nur ohne diese Teile. Also es geht wirklich ein Schock durch den Körper, man kann es sehen. Und das fühlt sich auch wirklich nicht schön an,
ja,
aber es ist lebensrettend und das ist mir bisher auch schon einige Male passiert, dass der,
okay,
ausgelöst hat. Das heißt, es war auch wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, den,
ja,
zu implantieren. Und dann gibt es noch alle möglichen anderen Kniffe. Ich kriege ein Medikament, ich hatte noch eine andere kleine Herz-OP seitdem. Aber vor allen Dingen, was für so Patienten mit eben dieser Erkrankung eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist... Kein Sport, keine physische Belastung. Ist die einzige Herzerkrankung auf der ganzen Welt, wo man sagt, bloß nichts körperlich Aktives machen, also in übermäßigem, mhm, Maße, weil das dazu führt, dass diese Krankheit weiter voranschreitet. Also mit Belastung geht das Herz immer mehr kaputt. Und das vermisse ich wie verrückt.
Mhm.
Also dieses mal rennen können oder mich mal auspowern können oder so, das, was, mhm, ich vorher einfach so wahnsinnig gerne gemacht habe, so in die, an diese körperliche Belastungsgrenze, mhm, gehen, das fällt jetzt komplett flach. Genau, also damit kann man so ein bisschen diese Erkrankung in Schach halten, bisschen die Entwicklung vielleicht verlangsamen, aber letzten Endes, du steckst nicht drin. Also es gibt so unterschiedliche Verläufe. Es gibt Menschen, die haben das und ihr ganzes Leben haben die nicht einmal Beschwerden.
Mhm.
So, also sowas gibt's auch.
Ja. Aber nochmal zu den Beschwerden, weil das ist eigentlich eine Sache, die mich in dem Buch, also die erzählst du so fast en passant und da ist mir die Wut so hochgestiegen. Du hattest offenbar vorher schon irgendwelche Beschwerden. Und wie war die Reaktion der Ärztin?
Ja, tatsächlich. Also so richtig schlimm wurden die Beschwerden erst, nachdem mein Sohn gestorben ist.
Mhm.
Und da dachte ich, oh, ich habe bestimmt irgendeine psychosomatische Reaktion. Also naja, klar, ne, du hast den entsetzlichsten Stress, wenn so etwas, mhm, passiert. Das ist das Schlimmste im Grunde, was einer Person, die ein Kind hat, widerfahren kann, mhm, im Leben. Schlimmer, als wenn der Partner, mhm, stirbt, vermute, mhm, ich jetzt auch.
Mhm.
Und da bekam ich fürchterliches Herzrasen und irgendwie Brustenge und alle möglichen, also so wirklich so Panikgefühl, Schwindel und so weiter. Und ich dachte, bestimmt Broken Heart Syndrome oder irgendwas.
Mhm.
Ich reagiere halt hier und war dann auch im Krankenhaus, ging in die Notaufnahme und die haben natürlich irgendwie sofort auf Herzinfarkt gecheckt und sowas und haben mich aber wieder nach Hause geschickt. Und das Einzige, was mir quasi die Überweisung in die Kardiologie dann nochmal eingebracht hat, war, dass ich sagte, oh, ja, was für ein Glück, dass das nichts ist. Ich habe das ja schon erwartet, dass das nur Psychostress ist bei mir, weil mein Sohn ist gestorben. Mhm. Es war wahrscheinlich ein plötzlicher Herztod.
Mhm.
Und das war der Moment, wo die Ärztin aufgehorcht hat und gesagt hat, ah, vielleicht lassen Sie sich doch nochmal durchchecken.
Ja, okay, okay.
Und dann bin ich zu einer niedergelassenen Kardiologin und auch die hat mich eigentlich schon fast nach Hause geschickt. Und in dem Moment, wo ich sagte, was für ein Glück, mein Sohn ist gestorben, ging nochmal eine Tür auf und sie sagte, ah, okay, na gut, dann setzen wir sie mal auf den Ergometer, mal gucken, was dann passiert. Wir haben gerade Zeit. Hätte niemand gecheckt jemals, wenn ich nicht gesagt hätte, Kind ist tot.
Mhm.
Und auf dem Ergometer kam es dann raus, ne? Da hat man direkt gesehen, hier Herz,
Gott, allein
veranstaltet
das, ne?
Irgendwas. Genau, und das, was du aber meinst mit der Wut darüber,
ja,
dass es eigentlich schon vorher Symptome gab und die gab es tatsächlich. Also ich habe schon Monate bevor das Ganze passiert ist, immer wieder so schlimmes Herzrasen gehabt in den allerunmöglichsten Situationen und bin damit zu meiner Hausärztin gegangen und sie war so, naja, vielleicht ist es die Schilddrüse und dann war es die Schilddrüse
nicht. Sie machen
ja
auch ein bisschen viel.
Genau, und dann war es halt der Stress, naja, sie sind ja auch beruflich so aktiv, 3 Kinder, ne, irgendwie. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass das Panikattacken sind. Aber sie hat nie daran gedacht, mich mal in die Kardiologie zu schicken. Und ich selber habe auch nicht daran gedacht, ne? Also ich,
aber es ist interessant,
du denkst ja, du bist kerngesund.
Es ist eine Hausärztin. Ja. Auch du selber hast dir als Frau dieses Narrativ angezogen, sozusagen, ne?
Mhm.
Wahrscheinlich ist es, mhm, alles Psyche. Und es hätte dich wirklich fast das Leben gekostet, ne?
Also,
ja, man muss es so sagen, diese Erzählung, wir sind irgendwie so, ach, es ist irgendwie, und wir sind schuld, weil wir so viel arbeiten, obwohl wir Kinder haben. Also, das ist wirklich, ich habe richtig beim Lesen merkt, wie mir der, mhm, Kamm schwoll. Zumal es dann ja auch noch die Geschichte gab von einer Freundin, die einen Wirbelsäulentumor hatte und,
ja,
wo dann die Ärzte auch gesagt haben, ja, machen Sie mal Entspannungsübungen, ne?
Ja,
bis
absolut.
Dann klar war, es hat ein
Jahre
Tumor
gedauert.
Naja,
Jahre.
Also, genau. Also, mir war es wichtig, das in diesem Podcast nochmal zu erwähnen, weil ich glaube, wir selber bagatellisieren die Dinge häufig und die Ärzte dann häufig auch, so nach dem Motto, ja, als Psyche. Es lohnt sich manchmal genauer hinzugucken.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Okay. Darf ich einen Buchtipp loswerden?
Immer.
An der Stelle? Es ist gerade ein ganz fantastisches Buch rausgekommen von Eva Bieringer.
Mhm.
Die ist Journalistin und hat das Buch Unversehrt, Frauen und Schmerz geschrieben.
Oh, das muss ich sofort
lesen.
Ja,
es ist wirklich ganz fantastisch. Ich moderiere jetzt die Buchpremiere von ihr. Deswegen bin ich da total up to date, was diese ganzen Infos angeht. Und sie hat wirklich sowas wie ein Standardwerk geschrieben jetzt zu diesem Thema und hat so viele Studien zusammengefasst, die wirklich belegen, dieses Nicht-Ernst-Nehmen von Frauen und das alles in diese Psychosomatik-Ecke schieben, ist kulturell verankert. Das ist ein System,
total,
das es gibt. Und mich hat dieses Buch auch so wütend gemacht. Und ich würde jetzt auch ganz anders nochmal in der Arztpraxis gehen, nach der Lektüre, aber vor allen Dingen auch nach dem, was ich da erlebt habe. Also, dass ich ein totes Kind vor mir hertragen musste, um
damit
tatsächlich die Untersuchungen zu bekommen, die ich eigentlich kriegen muss.
Ja, naja, Wahnsinn. Aber das ist jetzt echt eine gute Überleitung zu diesem anderen Thema, nämlich dieser Erzählung, wo wir ja auch als Podcast immer total aufpassen wollen. Es ist total gut, was für sich zu tun. Dieser schmale Grat so, und wer es nicht tut, ist dann auch selber schuld. Ne? So, weißt du, was ich meine? Diese Erzählung, ernähr dich gesund, mach Sport, bla 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 bla. Und dann hast du eine gewisse Versicherung. Und wenn nicht, dann bist du aber irgendwie auch selber schuld. Und ich glaube, dieses Narrativ, das ist ganz, ganz doll verbreitet.
Ja, wir sind ja auch so eine Kontrollgesellschaft.
Ja.
Ne? Wir wollen die Dinge irgendwie im Griff haben. Wir wollen für alles eine Schublade und wir wollen gegen jeden Schaden eine Versicherung.
Mhm.
Aber das können wir nicht. Also das, weißt du, wir können uns noch so sehr absichern, auch mit Treue schwüren und irgendwelchen Gesundheitsdiktaten. Unser Körper, um jetzt mal dabei zu bleiben, ist und bleibt eine Black Box. Und das Leben ist und bleibt ungerecht. Und wir können nicht antizipieren, wir können auch nicht verhindern, dass uns schlimme Dinge zustoßen und dass die Menschen zustoßen, die wir lieben. Das ist eine Illusion, derer wir uns am besten ganz, ganz schnell entledigen. Denn je größer diese Illusion, desto krasser auch dann dieser Schock und desto krasser auch das Zurückfallen in ein Leben, in dem wir plötzlich nicht mehr zurechtkommen.
Ich meine, klar, ne, statistisch, wenn du dann dazu auch noch 40 Zigaretten am Tag rauchst und keine Ahnung,
ja, darüber brauchen wir gar nicht reden.
Ist ja klar, da sind wir uns einig, dass es evidenzbasierte Dinge gibt, wo es klug ist, die zu unterlassen, wenn sie einem wirklich schaden. Ne? Aber dein Beispiel zeigt, also du kannst dich noch so absichern, die Dinge passieren trotzdem. Ne?
Und ich war nicht gut zu meinem Körper, ich muss das ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich habe dem echt immer alles zugemutet. Mhm. Ich wollte alles machen, alles ausprobieren, jede Party mitnehmen, so alles, was ich kriegen konnte. Und möglicherweise, ich weiß es nicht, habe ich meine Erkrankung damit auch zum Progredieren gebracht. Ich weiß nicht, ob mein Herz heute gesünder wäre, wenn ich mir nicht so viel Stress zugemutet hätte, wenn ich nicht so viele Drogen ausprobiert hätte, wenn ich nicht so viel gefeiert hätte, nicht so viel Sport gemacht hätte auf der anderen Seite. Das ist ja auch total verrückt. Es gibt Dinge, die sind eigentlich total gesund und man sagt uns, yes, du musst trainieren, trainieren, trainieren. Guck, dass deine Muskulatur da ist, auch vor allen Dingen fürs Alter. Für mich aber total kontraproduktiv. Mhm. Also möglicherweise habe ich meine Erkrankung vorangetrieben dadurch, dass ich so viel Sport gemacht habe. Ja, Pech gehabt.
Ja, aber damit verbunden ist ja die Frage, hättest du es gerne vorher gewusst?
Ich glaube schon, ja.
Aha.
Ich hätte es gerne gewusst. Ich habe diese Diskussion mit meiner Tochter auch immer wieder, die diese Erkrankung auch geerbt hat oder diese Prädisposition zumindest.
Okay.
Und sie ist jetzt 17 und hat natürlich total das Bedürfnis nach ich will es jetzt nicht Exzess nennen, aber nach Ausprobieren und doll machen und losgehen so. Und ich bin natürlich jetzt in einer ganz anderen Rolle als Mutter, als ich früher war. Dass ich bin so ein bisschen die Bremsende. Ich bin immer so, Gott, bitte trink nicht so viel. Mhm. Und wenn du da irgendwelche Pillen siehst, auf keinen Fall schmeißen. Mhm. Keine Drogen, weil du weißt nicht, was mit deinem Herz passieren kann. Und ich merke in diesen Gesprächen auch immer wieder, sie hat dann auch so eine Wut irgendwie, also nicht mir gegenüber, aber vielleicht manchmal dann auch schon. Ich bin halt die Person, die es dann irgendwie abbekommt. Von, weißt du, Mama sagt sie dann, du hattest halt deine unbeschwerte Jugend. Du konntest alles mitnehmen, was du mitnehmen wolltest. Und ich muss jetzt bei jeder Kleinigkeit hier irgendwie aufpassen, ob ich zu doll renne oder so. Ist halt irgendwie uncool und ich verstehe das auch. Also Total. Ich verstehe auch die Wut auf dieses Schicksal so. Aber trotzdem bin ich wahnsinnig froh, dass ich das jetzt weiß, einfach weil ich auch gesehen habe, wie das ja ausgehen kann.
Ja.
Und wenn ich mein Kind davor bewahren kann, dann mache ich alles dafür. Ich weiß aber auch zum Beispiel, in unserer Familie gab es auch diese Diskussion von anderen Familienangehörigen. Es kommt aus der Familie meiner Mutter, das wissen wir. Genau, und dann gab es irgendwie so Diskussionen, ne? Wer testet sich jetzt und wer nicht, weil es auch eben diese Idee gibt von einem Recht auf Nichtwissen und von einem unbeschwerten Leben, das dann halt vielleicht auch einfach vorbei ist, wenn es vorbei ist. Andererseits frage ich mich, ey, wenn du weißt, dass in deiner Familie so eine Seuche grassiert, wie unbeschwert kann das Leben denn dann eigentlich noch sein? Also davon geht es ja wirklich nur noch über Verdrängung.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, es berührt natürlich die Frage aller Fragen, nämlich was ist ein lebenswertes Leben? Und wie hat sich deine Antwort darauf vielleicht geändert?
Ich hätte das Leben, das ich jetzt habe, nicht als nicht lebenswert betitelt früher. Ich finde mein Leben wahnsinnig lebenswert. Ich hätte wahrscheinlich schon ein bisschen rumgeheult, hätte ich das kommen sehen, über alles, was nicht mehr drin sein würde eines Tages und was ich mir vielleicht auch verwehren würde, um der Gesundheit willen. Aber wenn ich meine Leben vergleiche, und das ist ja so, es ist ein neues Leben, wenn so ein Einschnitt passiert, so ein Todesfall oder eben auch so eine Diagnose bei mir war 2-in-1, dann teilt sich das Leben tatsächlich in Vorher und Nachher und ich habe jetzt ein neues Leben. Und dieses Leben ist sehr viel lebenswerter als das, was ich vorher hatte.
In welcher
hatte.
Hinsicht?
Also objektiv bestimmt nicht, weil natürlich es gibt viel mehr Einschränkungen. Ich habe auch das Gefühl, so ein Oma-Leben zu führen, also nicht so ein Leben, das ich mir selber als 40-Jähriger zugeschrieben hätte. Sowas wie früh ins Bett gehen, irgendwie sich immer ordentlich ernähren, wenig trinken, wenig feiern. Ich weiß nicht, ich rauche so eine Zigarette im Quartal oder so und das ist schon so super, super gefährlich, was ich hier gerade mache. Ja, sowas gönne ich mir ab und an. Genau, aber es ist halt wirklich mit sehr viel Ruhe, sehr viel Bedachtheit verbunden, viel Kräutertee. Aber früher habe ich so viel versucht reinzupressen in mein Leben. Ne? Also ich habe wirklich versucht, für 3 zu leben. Ich habe nicht ein Kind bekommen, sondern 3. Ich wollte nicht einen Mann, sondern 3 mindestens. Ich wollte wirklich jeden Job machen. Ich wollte zu jeder Verabredung, zu jeder Party. Also es war so, dass ich eine wahnsinnige FOMO hatte. Und auch
Fear of missing out, für die Abkürzung nicht kennen.
Ja, also diese Angst, irgendwas im Leben zu verpassen. Und was ich inzwischen weiß, ist, dass diese FOMO, die ja quasi unsere Gesellschaft auch schon fast wie so eine Krankheit befallen hat, also zumindest in meiner Generation ist das sehr, sehr ausgeprägt, dass diese FOMO eigentlich wie eine Art verdrängte Todesangst ist. Und verdrängt deswegen, weil ich hätte nie sagen können, ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe mich immer total unsterblich und total sicher in diesem Leben gefühlt, auch meine Kinder. Ne? Ich hatte nie Angst um sie. Und meine Therapeutin, als ich ihr erzählt habe, meinte so, ja, ja, also das klingt ja fast wie so eine narzisstische Unsterblichkeitsfantasie. Und ich glaube, ich hatte sie auch tatsächlich. Und dann kam der Moment, an dem ich sie aufgeben musste, an dem ich gemerkt habe, nein, also meine Kinder sind sterblich und ich bin sterblich. Alles geht hier irgendwie zu Ende. Und dieses alles geht irgendwann zu Ende. So, und irgendwie auch. Das führte mich dazu, plötzlich sehr, sehr genau zu selektieren. Wenn ich weiß, ich habe möglicherweise nicht so viel Zeit, weder mit mir noch mit den Menschen, die ich liebe, wie will ich diese Zeit verbringen? Und das klingt so plakativ und nach Kalenderspruch, aber das hat sehr, sehr vieles tatsächlich in meinem Leben verändert. Das hat dazu geführt, dass ich mir sehr genau überlege, also die banalsten Kleinigkeiten, will ich diese dumme Serie jetzt hier zu Ende gucken? Will ich das blöde Buch zu Ende lesen? Will ich jetzt gerade in diesem Moment eigentlich hier sein oder ganz irgendwo anders? Was, ich eigentlich? Ja. Also hier will ich auf jeden Fall jetzt gerade sein. Das ist der beste Ort gerade für mich. Genau, also damit mit diesen Kleinigkeiten fängt es an, aber es geht dann ja auch weiter, ne? Zu diesen Fragen, mit welchen Menschen will ich meine Zeit verbringen? Und ich war total überrascht, letzten Endes festzustellen, mit wie vielen Menschen ich eigentlich meine Zeit nicht verbringen möchte, weil ich merke, okay, wenn wir uns trennen, wenn wir auseinandergehen, es geht mir schlechter, als es mir vorher ging. Oder diese Trinkfreundschaften, also mit wie vielen Menschen treffen wir uns eigentlich nur, weil wir zusammen trinken und weil wir sie auch nur irgendwie angetrunken ertragen können. Überhaupt, wie viele Situationen im Leben trinken wir uns schön? Also auch das ist mir aufgefallen, je weniger ich Alkohol getrunken habe, worauf ich eben sehr, sehr achte, wegen des Herzens, ich gemerkt, so, boah, es ist so viele Dinge und Menschen sind dem Alkohol geschuldet.
Oder ohne Alkohol eben nicht so spritzig, wie man sie in Erinnerung hat.
Ja, genau. Ja, und dann warum? Und dann warum das machen überhaupt? Warum mit diesen Menschen zusammen sein? Jobs, die ich nicht mehr mache. Ja, also all solche Sachen. Und das, ich glaube, alles, was man so weglässt, das lässt dann eben Raum für die wirklich, wirklich guten Dinge und auch dafür, die wirklich guten Dinge zu genießen und sehr, sehr bewusst wahrzunehmen.
Ja, ich glaube auch, das ist ja was, was ich auch anders abgespeichert hätte. Das fand ich auch total interessant, dass du das in deinem Buch so beschreibst, weil die Erzählung ist ja eigentlich immer, Leute kriegen irgendwie eine Nachricht, so eine, und dann machen die was Krasses. Ja, so. Und also so, dann gibt's noch so eine Art Bucketlist. Und dazu gehört auf alle Fälle, sich einmal richtig zu besaufen oder ans Meer zu fahren. Ich meine, wir kennen diese Filme alle.
Ja,
ne?
Ja, genau.
So, und du erzählst ja im Grunde eine ganz andere Geschichte, ne? Während das vorher so ein Leben nach vorn, nach oben, irgendwie so immer in diesem Tempo, ist es jetzt so eine totale, klingt es so nach so einer Einkehr.
Ja, es ist ein bisschen ein kleiner Rückzug tatsächlich. Mhm. Auch ins Häusliche vielleicht auf eine Weise. Also zu meiner Familie, zu meinem Partner, zu meinen Freundinnen, meinen Freunden, so sehr viel mehr Ruhe. Interessanterweise bringt diese Ruhe aber auch eine wahnsinnige Intensität mit sich. Also was ich eigentlich dachte, war, dass ich der Intensität hinterherjage früher. Ich habe nicht annähernd so eine Intensität gespürt wie jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Dinge auch wirklich auskosten, die ich mache. Und diese Bucketlist-Idee, also die rennt mir ja auch total nach. Das ist etwas, das ich wirklich in jedem Interview fast gefragt werde. So, naja, und was steht denn auf deiner Bucketlist? Und was willst du denn noch machen? Und die siezen mich dann. Was steht denn auf ihrer Bucketlist? Das ist etwas, das ich wirklich überhaupt nicht verstehe. Vielleicht aber auch, weil ich immer schon mein Leben so gelebt habe, wie ich es leben will. Also ich habe immer schon Dinge verwirklicht, die ich machen wollte. Und da habe ich vielleicht auch einfach ein bisschen Glück gehabt, dass mir immer schon irgendwie im Hinterkopf war von, okay, du willst was, dann mach es jetzt auch. Also wenn ich ans Meer fahren will, dann mache ich das nicht erst, wenn ich sterben muss, sondern dann mache ich das vielleicht nächste Woche.
Aber das ist, glaube ich, wirklich was, was dich unterscheidet von vielen Menschen, die sich in der Lebensmitte befinden, die irgendwie denken, oh, ich habe mich irgendwie immer aufgespart, so als wäre das so eine Art Generalprobe und irgendwann mache ich die Sachen alle. Und da meine ich jetzt nicht die krassen Sachen, sondern einfach die Sachen, die ich gerne tue. Ne? Weil man sich die ganze Zeit irgendwie kümmert oder irgendwie zurückhält. Und ich finde, diese Handbremse trifft das sehr, sehr gut.
Ja.
Und ich habe mich dann gefragt, ich habe mich wirklich damit beschäftigt, weil ich finde, aus deinem Leben davor fühlt man so eine ganz große Furchtlosigkeit. Ich glaube, du hast in diesem Buch auch geschrieben, ich habe versucht, meine Stimme zu finden und dann aber richtig. Dann konnte ich auch alles sagen, weil ich hatte eh kein Standing. Ne? So, und
nichts zu verlieren.
Ja. Ne? Genau. Und das frage ich mich, wie bist du da hingekommen, dieses Gefühl zu bekommen? Für die, die jetzt nicht sagen können, ich begnüge mich jetzt, sondern die eigentlich das in sich aktivieren wollen, diese Dinge zu tun.
Weißt du, vielleicht hat mir da auch ein bisschen meine Biografie in die Hände gespielt. Ich hatte ja nie so ein leichtes Leben, in dem ich es mir hätte bequem machen können oder gemütlich auf eine Weise. Also du hast es ja eben schon im Einspieler gesagt, ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen, was für mich wahnsinnig schwierig war, weil ich so einen Systemwechsel erlebt habe. Also ich kam aus der Sowjetunion nach Westdeutschland und das war natürlich erstmal eine Wahnsinnserfahrung. Alleine schon, was den Konsum anging, was es plötzlich alles gab. Also ich habe Sachen gesehen, von denen dachte ich, die gibt's einfach nicht. Also da war plötzlich alles dort und ich konnte plötzlich alles haben, aber ich hatte das Gefühl, ich kann nicht partizipieren, weil wir in so eine westdeutsche Kleinstadt gekommen sind, wo wir in dem Umfeld wirklich die einzigen Menschen aus dem Ausland waren. Das heißt, wir haben uns komplett unterschieden, obwohl wir gleiche Hautfarbe hatten, ne? Also gleiches Aussehen und so weiter. Aber wir waren wirklich Outsider. Westdeutsche Kleinstadt musst du dir so vorstellen, irgendwie Vatis gehen arbeiten, Muttis sind zu Hause.
Ich wohne in einer westdeutschen Kleinstadt.
Ah, du weißt, da hast du Schrankmann, ja, Eiche, rustikal, ja, gut, überall. Na?
Hold your ponies. Ja, aber ich damals weiß, was,
das
ist anders.
Anfang der 90er, das war einfach so. Und wir waren halt die, also meine Mutter ging als Putzfrau arbeiten, mein Vater war auch unterwegs den ganzen Tag, Möbel kamen vom Sperrmüll, Klamotten aus irgendwelchen Kleiderspenden und ich konnte mit diesem super bourgeoisen und auch wenn es vielleicht eher Kleinbürgertum war, aber in meiner Idee, in meiner Vorstellung super bourgeoisen Lifestyle dieser ganzen Menschen überhaupt nicht mithalten. Und das war für mich schwierig. Also das ist etwas, das mich wirklich lange beschäftigt gehalten hat, dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören und dieses Gefühl, nicht mitspielen zu können, irgendwie anders zu sein oder so. Mhm. Das ist tatsächlich sehr, sehr eindrücklich gewesen, aber dann ging es auch weiter. Weißt du, ich habe ein sehr schwieriges Elternhaus. Meine Eltern haben sich ständig getrennt und sind wieder zusammengekommen. Dann gab es irgendwie Alkoholismus, Gewalt. Also ich erinnere meine Kindheit nicht schön. Ich erinnere mich meine Kindheit so wie durchhalten und für mich selber sorgen. Also das ist etwas, das ich gelernt habe. Ich bin für mich alleine, also ich habe hier keine Sicherheit irgendwie auf eine Weise, weder in meinem Umfeld noch in meiner Familie. Also steh irgendwie für dich ein. Mhm. Und ich glaube, das hat mir später auch sehr, sehr gute Dienste geleistet, immer, dass ich gewusst habe, ich bin für mich verantwortlich. Also wenn ich es mir jetzt hier nicht gut mache, dann macht es niemand für mich.
Ja, aber ich glaube wirklich, das ist deine Leistung. Weil, also meine Kindheit ist ähnlich anders. Ich bin jetzt nicht aus Russland gekommen, aber ähnlich zerrissen mit diesen wirtschaftlichen Verhältnissen. Also auch nicht nice, sozusagen, far away from it. Aber meine Antwort darauf war eine andere, nämlich Ängstlichkeit. Und wirklich? Halten. Mhm. Ne? Ich will jetzt einfach nur sagen, rede deine Leistung nicht klein, daraus das gemacht zu haben. Und ich habe das wirklich mit Faszination gelesen, diese Furchtlosigkeit, die du daraus entwickelt hast, während dieses so ein, das ist, glaube ich, etwas, was unsere Gesellschaft gerade macht. Diese Angst, den Status zu verlieren, ist eine unheimlich negative Energie, die dich wirklich sehr, sehr ausbremst. Und ja, deswegen finde ich, kann man sich eine Scheibe über die abschneiden.
Ich wünschte, ich könnte jetzt auch so ein Rezept darlegen von, wie man das schafft, aber vielleicht hilft es auch irgendwie ein Stück weit, sich tatsächlich das zu vergegenwärtigen. Ich bin hier für mich verantwortlich, ich bin für mein Leben verantwortlich und wenn ich das nicht mache, dann macht das niemand. Und ich erinnere mich auch an eine Zeit, gerade als das alles so evident war, ne, Kind gestorben, unheilbare Erkrankungen und so weiter, dass ich auch diese Momente hatte von, wie kann ich das sagen? Also, dass ich das Gefühl hatte, hier kann ich auch nicht mehr für mich einstehen. Hier ist irgendwie vorbei. Ich habe auch diese Tendenzen dann zur Ängstlichkeit gehabt, ne? Also, da musste ich auch sehr, sehr aktiv gegen ankämpfen, nicht in so einen Schock zu verfallen. Und natürlich gab es Schock, ne? Aber nicht in diesem Schock zu bleiben und den zu bewahren, sondern irgendwie mich nach und nach da rauszulösen und wieder dahin zurückzufinden, dass ich trotz allem, was geschehen ist, immer noch Gestaltungsspielraum habe, dass ich trotzdem ich so eingeschränkt bin in vielerlei Hinsicht, auch gesundheitlich, ganz, ganz praktisch, ich viele Dinge immer noch machen kann.
Zumal es ja, wie du jetzt gerade ganz richtig gesagt hast, gar nicht darum geht, jetzt die krassen Sachen zu machen oder jetzt sollen bitte alle endlich Drogen einwerfen, du hast es nur schon gemacht, sondern es geht darum, das zu tun, was man tun möchte. Das ist es ja eigentlich nur. Das ist ja vergleichsweise gefahrlos.
Absolut. Und was mir sehr gut gefällt, ist eine, wie soll ich sagen, eine Theorie oder ein Ausspruch von Irvin D. Yalom. Das ist ein Psychoanalytiker, der hat ein fantastisches Buch über die Angst vor dem Tod geschrieben.
Ja,
noch
einige,
ein kleiner Buchtipp.
Gute,
genau, und dieses eine heißt In die Sonne schauen, wie man die Angst vor dem Tod überwindet. Mhm. Und er ist total clever. Der führt im Grunde jedes Problem, das seine KlientInnen haben, wirklich darauf zurück, dass irgendwie in ihnen ganz unbewusst so eine Todesangst schwelt. Weiß ich nicht, hast du Schwierigkeiten, dich festzulegen? Hast du Schwierigkeiten im Beruf? Hast du Angst zu versagen? Was auch immer. Ah, es ist bestimmt Todesangst, sagt er. Erklärt das natürlich auch. Aber jedenfalls, er sagt, und das finde ich wahnsinnig hilfreich, das gute Leben oder ein gelungenes Leben ist nicht das, wo man so wahnsinnig krasse Sachen gemacht hat, erlebt hat, erreicht hat. das ist kein besonders erfolgreiches Leben oder aufregendes Leben, sondern ein gutes Leben ist das Leben, wo möglichst wenig Bedauern angehäuft wurde. Und ja, das muss man sich mal, das muss man sich mal reinziehen. Also, weil, ne, orientier dich nicht irgendwie an dem krassen Scheiß, der irgendwie auch da ist und der uns eigentlich total verrückt macht. Also wir machen uns ja auch so einen Druck, was wir alles erreichen müssen in diesem Leben und wie geil wir sein müssen. Wir müssen wir gar nicht. Um wirklich zufrieden auf ein Leben zurückblicken zu können, reicht es zu sagen, ich bedauere nichts oder möglichst wenig. Wahrscheinlich ist es utopisch ganz gelingt zu sagen,
wahrscheinlich nicht. Genau,
dass man gar nichts hat, wo man nicht, das hätte ein bisschen besser machen können.
Ja.
Aber sich immer wieder mit diesem Bedauern auseinanderzusetzen und zu gucken, was kann ich heute tun, um in der Zukunft kein Bedauern zu haben? Das ist, finde ich, ein total praktikabler Tipp.
Du hast gesagt, eure Antwort auf diese unfasslichen Dinge, die euch geschehen sind, ist dieses Miteinander sprechen in der Familie. Und dazu hat auch gehört, dass ihr euch Wahrheiten gesagt habt, ne? Also auch dein Partner und du, dass irgendwann klar war, es hat sich so viel verändert. Wir müssen jetzt nochmal reden. Wir können hier nicht einfach weitermachen. Wie hat sich das ausgewirkt auf diese Beziehung, was euch geschehen ist?
Ja, es ist so ein Punkt, für den ich tatsächlich noch immer keine so richtige Erklärung habe. Ich habe nur so Erklärungsansätze. Also vielleicht so als Hintergrund. Mein Mann und ich waren schon sehr lange zusammen. Für meine Verhältnisse. Also wir waren dann 12 Jahre schon ein Paar. Und eigentlich war total klar, das ist es jetzt. Das ist wirklich der Mann an meiner Seite bis zum Ende. Und wir hatten es auch wirklich immer, immer gut miteinander. Also es gab keine Ideen von Trennung oder wir kommen nicht klar oder sowas. Ne? Also es war wirklich eine wunderbare, tolle Beziehung. Aber in dem Moment, wo unser Kind gestorben ist und wo ich diese Diagnose bekam, und ich muss das vielleicht noch kurz einschieben, also das war eine Zeit, die wir auch total gut zusammen rumgekriegt haben. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns über die Trauer verloren hätten oder über diese Diagnose oder sowas. Sowas gibt's ja auch, ne? Also gerade Männer scheinen ja dazu zu neigen, ihre erkrankten Frauen zu verlassen. So war das nicht. Aber nachdem das alles passiert ist, hatte ich das Gefühl, okay, unser System ist ja jetzt eher so durchgerüttelt. Es ist jetzt alles das, was vorher als Gesetz galt, ist jetzt nicht mehr existent. Und ich fing natürlich an, so ne, mein Leben einer Revision zu unterziehen. Das passiert, glaube ich, ganz automatisch. Und eben auch zu sehen, was ich vielleicht noch haben will oder wie ich möglicherweise noch leben will. Und zusammen mit der Tatsache, dass ich möglicherweise dafür nicht so wahnsinnig viel Zeit haben werde, hat das dazu geführt, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, so, also diese Beziehung ist sehr schön und sehr gut, aber es gibt dann doch ganz viele Dinge, die mir fehlen. Also es kam zusammen mit der Tatsache, dass eben ein neuer Mann auch in meinem Leben war. Wir hatten eine offene Beziehung, mein Mann und ich. Und das war schon viele, viele Jahre gar kein Thema. Und es war total entspannt. Andere Partner, Partnerinnen durften da auch sein. Aber mit diesem neuen Mann merkte ich eben, oh wow, krass, okay, hier ist irgendwie eine ganz andere Beziehungsqualität. Und das ist etwas, von dem ich sehr, sehr gerne mehr möchte. Und das ließ sich irgendwann einfach gar nicht mehr vereinbaren. Und dann habe ich auch diesen Schritt gewagt, dieses sicher Geglaubte auch zu verlassen und mich in dieses Unbekannte zu stürzen. Vielleicht auch gerade in dem Wissen, dass wir die Dinge eh nicht kontrollieren können. Also dass auch dieses sicher Geglaubte, diese Beziehung, die jetzt eigentlich auf die Ewigkeit angelegt war, nichts ist, was ich durchziehen muss, nur weil das einmal so beschlossen war oder weil wir das gedacht haben, sondern ich kann in die Ungewissheit gehen und auch das kann ich nicht kontrollieren. Vielleicht ist das jetzt die Beziehung, die ich bis zu meinem Lebensende durchhalten werde, vielleicht aber auch nicht. Aber interessanterweise hat das alles tatsächlich auch innerlich zu viel mehr Freiheit geführt. Also ich bin jetzt vielleicht sogar noch furchtloser geworden, gerade auch in diesen Beziehungsdingen, weil ich weiß, selbst wenn das jetzt am Ende nichts wird, selbst wenn ich diesen Menschen auf eine Weise auch verliere, ich werde immer alles überleben. Ich werde immer für mich dastehen können und sagen können, okay, solange ich am Leben bin, werde ich schon irgendwie zurechtkommen.
Ja, und es ist ein Teil der Realität zu integrieren. Also ich habe die Sachen nicht in der Hand und dann kann ich mich auch für die Unsicherheit entscheiden, weil sie ist sowieso da.
Absolut. Und ich habe aber auch gelernt, meine Beziehung sehr zu wertschätzen. Mhm. Deswegen ist auch die Beziehung zu meinem Ex-Mann jetzt keine, die aus und vorbei gewesen ist in dem Moment, sondern das ist ein Mensch, der total wichtig für mich ist und mich über eine lange Zeit begleitet hat, der mit mir alles Mögliche durchgestanden hat. Deswegen ist es auch zum Beispiel so, dass es jetzt nicht ein Mensch wäre, den ich wegschmeißen würde nach einer Trennung, wie das eigentlich sonst so häufig passiert, ne?
Ja.
Dass Leute dann auf und davon sind, sondern das ist jemand, der immer in meinem Leben bleiben wird, genauso wie mein neuer Partner vermutlich immer in meinem Leben bleiben wird, auch wenn er eines Tages gehen sollte. Ja. Also dieses Netz aus Menschen, die mir wichtig sind und von denen ich weiß, das sind Leute, auf die ich mich verlassen kann, die sich auf mich verlassen können. Das ist etwas, das ich sehr zu schätzen gelernt habe und das ist etwas, dem ich maximale Priorität gebe.
Naja, und weil du sozusagen, ich mag das Wort nicht, aber ich mache es jetzt trotzdem, umarmt hast, dass die Dinge sich verändern, bleibt es auch möglich, sich nah zu sein.
Ja, klar, wenn du auch an Beziehungen etwas festhältst, verändern
genau,
sich.
Genau, genau. Und ne? dann kannst du sagen, ja. es ist jetzt anders, aber du bist mir trotzdem nah.
Ja.
Also es hört sich sehr gut an. Ich wünsche dir, dass es gut bleibt und dass du diese kleine Furchtlosigkeit behältst, sozusagen. Ich danke dir total, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier bei uns zu sein und dass wir ein bisschen sprechen konnten.
Tausend Dank dir, liebe Julia.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Post von euch auf diese nette Post an podcast@brigitte.de und über nette Kommentare und freundliche Sternchen auf allen Plattformen. Schaut bitte auch immer gerne in unsere Shownotes, da gibt es noch mehr Infos. Wir werden auch natürlich die Bücher da reinstellen, die Katja hier erwähnt hat. Muss sie mir schicken nachher, bitte. Mhm. Nächste Woche ist Diana wieder dran und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.